Morgen wieder hier sein dürfen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir leben in einer Zeit, die keine gute Zeit ist, wo wir vieles hören, wo man sich auch gegen dein Wort auflehnt. Aber wir haben immer noch Freiheit und wir können dankbar sein, dass wir immer noch Freiheit haben, zusammenzukommen, miteinander zu beten, miteinander zu singen und miteinander auf dein Wort zu hören. Drum segne jetzt auch diese Zeit, segne jeden Einzelnen, der gekommen ist, sei du bei denen, die heute nicht hier sind und ganz besonders bei denen, die aus Gesundheitsgründen gar nicht mehr kommen können. Dass sie trotzdem frohen Gemutes sein können, dass du sie aufrichtest. Ja, danke, dass wir auch an sie denken dürfen. Segne jetzt die Zeit, die wir miteinander haben. Amen. Ja, wir leben wirklich in einer Zeit, von der die Bibel sagt, die Sünde kommt zur vollen Ausreifung. Man muss sich ja heute wirklich überlegen, was man sagt und was man tut, um nicht in der Politik in Ungnade zu fallen. Inzwischen haben wir so viele Verbote mit so drastischen auch Strafen, Geldstrafen, 50.000 Euro, wenn du nicht machst, was die Regierung sagt und so weiter. Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren, was wir alles nicht mehr dürfen. Ich habe nur gelesen, dass unser Ernährungsminister, dass der Herr Özdemir jetzt ein Gesetz machen möchte, das uns den Fleischkonsum auf 10 Gramm pro Tag vorschreibt. Da habe ich nun dreimal künftig drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ich kaufe mir montags eine Bratwurst und dann esse ich jeden Tag, beiße ich einmal ab, dann komme ich über die Woche und am nächsten Montag hole ich eine neue. Also es ist manchmal schon kaum noch zu fassen, auf was für Ideen Menschen kommen. Bitte? Ja, ich habe ja nichts gegen Einschränken. Aber 10 Gramm pro Tag, da müssen wir uns erstmal alle eine Waage kaufen. Unfassbar. Nein, wir stehen tatsächlich als lebendige Christen täglich in einer Auseinandersetzung mit dieser Welt. Mit Vorgaben, mit Gesetzen, mit fast schon Befehlen, mit drakonischen Strafen. Und dann lesen wir hatten ja letzten Sonntag den Pfingstgottesdienst. Ich hatte einige Verse aus Römer 8 gelesen und da will ich heute gerne noch mal etwas anschließen, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Und lese noch mal aus Römer 8 die Verse 1 und 2 und dann die Verse 10 bis 14. Und da kommt jetzt die gute Nachricht in diese Welt. Denn da heißt es schon im ersten Vers, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, das lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten, also auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder und Schwestern, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Es geht wirklich heute um einen Kampf, um eine starke Auseinandersetzung. Es geht nicht um eine Auseinandersetzung zwischen den Völkern oder einen Streit zwischen Menschen, sondern es geht um einen kleinen Teil in der Welt, der von einer tyrannischen und diktatorischen Macht besetzt worden ist. In diesem Bereich wurde den Menschen nach und nach immer mehr Freiheit und verantwortliches Handeln genommen. Wir müssen strenge Regeln einhalten, sonst werden sie bestraft und alles wird überwacht. Hoffnung gibt es in Zukunft offenbar nur in festgesetzten Wegen und im Gegenzug versorgt die herrschende Macht uns mit allem, was wir brauchen. So ist jedenfalls der derzeit veröffentlichte Plan des Menschen. Damit soll der Frieden im Einzelnen, im Volk und in der ganzen Welt hergestellt werden. Die Menschen sollen nicht mehr entscheiden, wozu sie gehören wollen, denn die Obrigkeit weiß ja, was gut für uns ist. Es scheint so, als sollten die Menschen nicht mehr wissen, was Freiheit und eigenverantwortliches Handeln ist und was Hoffnung auf ein gutes, erfülltes Leben ist, denn sie gewöhnen sich widerspruchslos an ihren Zustand, dass sie ihn lieben und nicht aufgeben möchten. Das jedenfalls ist die Zukunft der Welt und die Vorstellung der Obrigkeit in den Nationen. Ich habe diese Woche in einem Film gesehen, in einem Beitrag von einer Frau, die ihren ersten Chip unter der Hand gezeigt hat und ganz stolz war, dass sie damit nun alles erledigen kann, alle Bankgeschäfte, alles, was zu tun ist, alles geht mit diesem Chip. Sie muss nur noch den Chip mit der Hand an einen Scanner halten. Und das ist eins zu eins das, was wir in der Offenbarung finden. Es passiert jetzt einfach, und die meisten kriegen es nicht mit. Auch die Christen kriegen es nicht mit. Wir leben in einer Welt ohne Gottesfurcht. Darum ist es so wichtig, dass wir als wiedergeborene Christen das Evangelium mutig in unsere gefallene Welt tragen und den Menschen den Plan Gottes für seine Schöpfung deutlich machen. Sonst kann es sein, dass wir Menschen vom Fürsten dieser Welt versklavt werden und wissen es nicht und merken es nicht. Viele leben mit der Angst vor Scheitern, vor Unglück, vor gesellschaftlichem Abstieg und meinen dann, das ist eben so. Wir werden mit irdischen Dingen versorgt, wie Ehre, Erfolg, menschlichen Beziehungen, materiellen Gütern und können uns gar nicht vorstellen, dass es noch was Besseres gibt. Unsere Hoffnung beschränkt sich auf leichte Veränderungen in Gesundheit, Beruf oder anderen Bereichen, und wir begreifen nicht, dass diese Hoffnung irgendwann zerbrechen kann. Wir meinen, wir leben in Freiheit, weil wir kaufen können, was wir wollen, reisen, wohin wir wollen, unsere Zeit frei gestalten können und merken gar nicht, wie unfrei viele Menschen innerlich sind. Aus eigener Kraft haben wir keine Chance, da rauszukommen. Was ich versuche hier zu zeigen, ist die endzeitliche Vorstellung von den Mächtigen unserer Tage, die die Welt ohne Gott total verdrehen und umgestalten wollen. Doch nun kommt Gott und nimmt selbst den Kampf auf, um uns aus der Macht des Todes und des Teufels zu befreien. In diesem Kampf opfert er seinen Sohn, gibt ihn als Lösegeld für uns und gibt uns das Leben in Freiheit, ein Leben in der Gemeinschaft mit ihm. Und nun sollen wir uns entscheiden, entweder für die Unterdrückung oder für die Freiheit durch Christus. Und dann ist die Frage, wie machen wir das? Das ist schwierig. Eigentlich müsste klar sein, wie wir uns entscheiden, aber wir Menschen sind oft so beschränkt und nicht einmal das merken wir. Wir haben uns so in unsere begonnene Versklavung gewöhnt, denn das kennen wir und uns fehlt als Christen die Vorstellungskraft darüber, was Gott uns alles anbietet, welch ein Reichtum an neuem Leben wir bei ihm finden. Und selbst wenn wir uns für Christus entscheiden, dann scheinen wir unfähig zu sein, in seinem Reich zu leben, so wie Gott es sich vorstellt. Wir suchen unseren Trost und Halt immer wieder in der Welt, orientieren uns lieber an Dingen in der Welt und setzen unsere Hoffnung darauf. Wenn es uns um das Reich Gottes geht, sind wir manchmal wie Babys, die nicht laufen und noch nicht mal krabbeln können. Wir sind mit unserer Kraft unfähig verloren für das Reich Gottes. Und deshalb hat Gott ein zweites Mal eingegriffen. Zuerst hat er eingegriffen in der Befreiung durch Jesus und mit dem Wirken seines Heiligen Geistes. Nur mit der Kraft des Geistes Gottes können wir unsere Verlorenheit erkennen und merken, wie es wirklich um uns steht können wir eine Entscheidung für Gott treffen, die aus tiefem Herzen kommt, können wir im Reich Gottes laufen lernen und hineinwachsen in das, was Gott uns alle schenken will, was in seinem Reich gilt. Und deshalb schreibt Paulus uns in unserem Abschnitt in Vers 1, dass es keine Verdammnis und keine Verurteilung gibt, wenn wir mit Christus, mit Jesus verbunden sind, sondern Vergebung, Neuanfang, Frieden, ewige Rettung und ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott und untereinander. In Vers 10 redet er vom neuen Leben, das wir durch Jesus geschenkt bekommen. Ein sinnvolles Leben mit einem nicht zu verlierenden Wert, in dem wir in seiner Liebe wahren Trost und Halt erhalten. In Vers 11 beschreibt er eine Hoffnung durch Jesus, dass wir noch mehr in der Gemeinschaft mit Gott erleben und am Ende in der Ewigkeit die vollkommene Gemeinschaft mit Gott erfahren. Und in Vers 12 spricht er davon, dass wir durch Jesus eine neue Freiheit erhalten, die uns in unserem Handeln und Fühlen unabhängig von den Dingen der Welt werden lässt, indem wir das erfüllte Leben nicht mehr erwarten müssen von dem, was die Welt uns bietet, was andere Menschen oder Dinge uns geben können, sondern dass wir verantwortlich im Sinne Gottes handeln können, weil wir die Fülle des Lebens von Gott erhalten haben. So kann und will Gott uns durch seinen Geist immer mehr verändern und erneuern, damit wir lernen, was es heißt, in seinem Reich zu leben. Wir können Gott von Herzen dankbar sein, dass er das alles für uns tut, denn ohne dem wären wir verloren. Aber der Kampf in uns geht weiter, und zwar jeden Tag. Wofür entscheiden wir uns, wenn wir Trost, Orientierung, Hoffnung suchen oder mit unserer Schuld fertig werden wollen? Es ist immer wieder die Frage davon, wovon wir uns anfüllen und in unserem Handeln leiten lassen. Wir müssen uns quasi täglich neu entscheiden, immer wieder. Mein Lehrer hat mal gesagt, du musst dich täglich entscheiden zwischen Wahrheit und Lust. Zum Lustprinzip. Da ist was dran. Diese kurzen Sätze waren für mich immer sehr eindringlich. Die eine Seite ist das, was wir kennen und gewohnt sind. Die andere Seite ist, was alle tun und wohin der Teufel uns leiten will. Das ist der Weg, der uns Menschen ins ewige Verderben führt, den Jesus in Matthäus Kapitel 7, Vers 13 den breiten Weg nennt. Die andere Seite ist das neue Leben in Gottes Reich. Das ist der Weg, der uns die ewige Rettung bringt, den Jesus in Matthäus 7, Vers 14 den schmalen Weg nennt. Wie oft müssen wir aber feststellen, dass wir wieder nicht so gelebt haben, wie es für die Gemeinschaft mit Gott angemessen ist. Wir sind und bleiben unvollkommen und wir machen Fehler. Darum sagt Martin Luther im kleinen Katechismus in der Erklärung zur Taufe, ihr kennt es wahrscheinlich alle, er sagte, der alte Adam muss durch tägliche Reue und Buße erseucht werden. Das war die damalige Sprache. Und dazu brauchen wir die Kraft des Geistes Gottes. Was heißt das nun für uns? Was sollen wir tun? Die Antwort wird uns in Apostelgeschichte 2, Vers 42 gegeben, als die ersten Christen, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen hatten, die Stellen aufsuchten, wo das Wirken des Heiligen Geistes verheißen ist. Unser Auftrag zu beten, dass Gott mit seinem Geist unser Leben verändert und durchdringt, damit wir uns auch mit dem Wort Gottes beschäftigen, das ist das Erste. Denn darin wird uns zunächst mal ein Spiegel vorgehalten und uns das Reich Gottes vor Augen geführt, die Gemeinschaft mit anderen Christen zu leben, wo wir vom Wirken Gottes bei den Mitchristen erfahren und sie auf dem Weg in der Nachfolge Jesu ermutigen und stärken können. Und das Abendmahl feiern als Bekenntnis der Schuld und die Zusage der neuen Gemeinschaft mit Christus und als Kraftquelle für unseren Lebensweg. Da lasst uns darin nicht müde werden, damit wir als Kinder Gottes nicht von der Welt, sondern vom Heiligen Geist getrieben werden. Die Kardinalfrage ist, brauchen Menschen die Botschaft Jesu? Wo sind die Kinder Gottes, die furchtlos ihre Erfahrung mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, mit den Menschen teilen, die draußen sind? Brauchen diese Botschaft ihre Kinder, Nachbarn, Kollegen oder andere Menschen? Als ich in meinem Studium in einer Abiturklasse Unterricht erteilen sollte, das gehört auch zum Theologiestudium, und wir darüber sprachen, was für die Zukunft wichtig ist, da sagte eine Schülerin etwas traurig: Ich habe alles, aber es gibt nichts, was mich wirklich begeistert, wo ich Leidenschaft verspüre. So ist das in dieser Welt, wenn Menschen mal ehrlich werden. In einem persönlichen Gespräch sagte eine Frau um die 40, ich sitze in einem goldenen Käfig. Mein Mann verdient sehr gut, wir haben alles, aber lebe ich wirklich? Und ein Mann, der kurz vor dem Ruhestand war, meinte, ich habe sehr, sehr viel Geld verdient, für eine große internationale Firma gearbeitet, Freunde unter den oberen 10.000. Aber was hat das für einen Wert für mein weiteres Leben? Die Menschen fangen schon an nachzudenken. Aber wo kriegen sie Antworten? Was ist denn wirklich notwendig? Was ist wirklich grundlegend? Wir haben unglaubliche Möglichkeiten, uns etwas zu leisten und Anteil zu haben am Leben in der Welt, über Fernsehen, Smartphone, Internet, Reisen und was weiß ich alles. Wir können uns viel kaufen, um unser Leben angenehmer zu machen. Wir haben viele Möglichkeiten, Beziehungen aufzubauen. Und so laufen wir hektisch von einer Sache zur anderen, immer mit der Hoffnung, dass es uns wieder etwas Leben gibt, aber gleichzeitig mit der Angst, wir könnten was verpassen. Solange wir im täglichen Betrieb drinstecken, merken wir nicht, was uns fehlt. Aber wenn wir zum Nachdenken kommen, dann entdecken viele Menschen eine innere Leere und Traurigkeit in ihrem Leben. Meine Erfahrung ist, dass es heute mehr Menschen als früher gibt, die merken, wie leer und inhaltlos die Angebote sind, die ihnen vorgesetzt werden und die eine Sehnsucht nach wahrem Leben und tragfähigen Antworten auf grundlegende Fragen haben. Wie zum Beispiel, gibt es einen Halt für mich, der nicht zerbricht? Woran soll ich mich orientieren? Gibt es etwas, was mich begeistert und mir Sinn im Leben gibt? Wie werde ich damit fertig, dass mein Leben vergänglich ist, dass ich sterben muss? Und die Frage an uns ist zum Beispiel, ob wir den Kindern tragfähige Antworten geben, damit diese innere Leere nicht auch bei ihnen entsteht. Oder speisen wir sie ab mit Vergnügungsparks, Reisen und irgendwelchen Konsumgütern? Viele Eltern verwöhnen ihre Kinder zum geht nicht mehr und erfüllen ihnen jeden Wunsch. Man nennt das Liebe, aber es hat mit Liebe nichts zu tun. Liebe heißt, langfristig das zu tun, was den Kindern und überhaupt den Menschen das zu geben, was für sie am besten ist. Ihnen einen Weg zeigen, auf dem sie angefüllt und sinnvoll leben können und Antworten finden auf die grundlegenden Fragen des Lebens. Ich möchte noch einen Abschnitt aus Matthäus 9 lesen, in den Versen 35 bis 39. Und da heißt es, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Kranken und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihm das Mitleid, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu den Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Ihr Lieben, wir leben in einer solchen Zeit. Die Menschen sind nachdenklich. Manche, mit denen ich gesprochen habe, sind verzweifelt. Andere sagen, ich habe keinen Durchblick mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Ich komme nicht mehr hinterher, was in diesen Tagen so vor sich geht. Jesus sieht die Menschen und er hat Mitleid mit ihnen damals und heute. Aber er hat nicht nur Mitleid, weil er die innere Leere bei ihnen sieht, sondern noch mehr, weil er ihnen Antwort auf ihre Fragen geben kann, ihre Sehnsucht stillen und ihnen erfülltes Leben geben kann, aber keiner ist da, der es ihnen zeigt. Die Menschen sind wie Schafe ohne Hirten, denen niemand zeigt, wie sie Nahrung und Schutz bekommen können. Jesus weiß, dass die Menschen alles bei ihm bekommen können, was sie benötigen an Halt, Orientierung, Begeisterung, Antwort auf die Vergänglichkeit, Sinn, Hoffnung, Liebe und vieles mehr. Er weiß, er kann denen helfen, die einsam und verzweifelt sind, die unter der Last der Sorgen leiden, die Sehnsucht nach sinnvollen und erfüllten Leben, nach Zuversicht und Hoffnung, nur Hoffnung haben und die unter der inneren Leere ihres Lebens leiden. In den Augen Jesu gibt es ein großes Problem. Auf der einen Seite ist die Sehnsucht der Menschen nach Leben, nach Antworten auf die grundlegenden Fragen. Und auf der anderen Seite steht, dass die Antwort und Hilfe Gottes in Jesus da ist. Das Problem damals und heute ist die Frage, wie kommt die Antwort zu den Menschen? Sind dafür Theologen und Pastoren zuständig? Ja, das sollen sie natürlich. Das ist ihre Aufgabe und Verantwortung. Aber tun sie es auch immer? Auch Theologen und Pastoren müssen daran erinnert werden, dass sie nicht nur Theologie, Sozialkunde, Politik, religiöse Ideen oder sonst was verbreiten, sondern ein lebendiges Zeugnis ihres Glaubens, einen Hinweis auf Jesus geben sollen. Soll es durch die christliche Gemeinde geschehen? Da sage ich ein ganz lautes Ja. Es ist die Aufgabe aller Gemeindeglieder, dass dort das Evangelium gelebt wird und spürbar erfahren ist, erfahrbar ist. Es geht nicht nur darum, dass Christen in der Gemeinde etwas für sich bekommen an Kraft, Trost und Hilfe, Gemeinschaft, Freude und anderem. Das sollen sie auch bekommen und das bekommen sie auch, wenn in einer Gemeinde lebendige Gottesdienste gefeiert werden. Aber es geht vor allem darum, als Gemeinde Jesu den Auftrag Jesu zu leben. Daran ist eine Gemeinde zu messen, ob dort Menschen eine Antwort auf ihre Fragen und Sehnsüchte finden, nicht irgendeine Antwort, sondern das lebendige und kraftvolle Evangelium von Jesus und das auch weitergeben an die, die es nicht wissen. Jeder, der in einer Gemeinde gesucht hat und enttäuscht weggeht, ist eine Hinterfragung für die Gemeinde. Und leider wird alles Religiöse ja heute in den Medien schnell über einen Kamm geschoren. Und es wird nicht differenziert. Und darunter leiden natürlich auch wir gelegentlich. Vor allem aber ist doch jeder einzelne Christ gefragt und gefordert, Menschen mit dem Evangelium in Verbindung zu bringen. Der Glaube an Jesus, und das ist inzwischen bewiesen, wird vor allem durch persönliche Beziehung weitergegeben, durch Freunde und Kollegen und vor allem durch Eltern, Paten und Großeltern. Dort soll die Botschaft Jesu weitergegeben werden. Luther hat deshalb den Katechismus geschrieben als Hilfe für die Eltern, um ihren Kindern den Glauben nahezubringen. Ich habe ihn in der Schule gelernt und die meisten von euch wahrscheinlich auch. Und nach meiner Bekehrung habe ich meine Freunde in die Gemeinde geschleppt. Ich habe noch einen Schulkameraden, beziehungsweise seinen Bruder, den ich 1974 in Kiel in die Gemeinde geschleppt habe und der ist da heute noch. Ja, so ist das manchmal. Die meisten Menschen haben bei christlichen Personen den Glauben kennengelernt, so wie ich auch. Ich habe den Glauben kennengelernt, weil mich einer angesprochen hat. Im Bus einfach, war mir völlig unbekannt. Spricht mich an und sagt, Jesus will dein Leben haben. So, jetzt mach mal was damit. Die meisten Menschen haben das wirklich im persönlichen Gespräch kennengelernt. Überleg doch mal, von wem du etwas vom Glauben an Jesus erfahren hast. Woher weißt du das? Woher weißt du das eigentlich, dass Jesus dein Retter, dein Herr, dein Heiland, dein Erlöser, dein Heiler ist? Wer hat euch das gesagt? Und wo sind heute die Menschen, die Christen, die gute Hirten sind für andere, ihnen den Weg zur Quelle des Lebens zeigen, die Ernte für Gott einbringen, indem sie Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zurückführen, mit Jesus losgehen, um das Evangelium zu lehren, zu verkündigen und beim Auftrag Jesu mitzuhelfen und die aus vollem Herzen und Begeisterung Jesus bei dieser Aufgabe helfen. Es sind nicht genügend da, sagt Jesus. Das war damals so und das ist auch heute so. Sie fehlen am Arbeitsplatz, im Freundeskreis, in den Familien und Schulen und manchmal selbst in den Gemeinden. Die Aufgabe, die Jesus beschreibt, ist groß und die wichtigste überhaupt. Er braucht Mitarbeiter für die Menschen, um die Antwort und Hilfe Gottes zu den Menschen zu bringen. Lässt du dich dazu rufen? Weißt du, dass Weitersagen eine Universalberufung für alle Christen ist? Was sollen wir tun? Wir brauchen keine extra Einladung. Das gilt jedem Christen, jeder Christ ein Evangelist. Normalerweise versuchen wir durch Appelle oder Aufforderung, Menschen für die Mitarbeit zu gewinnen. Jesus sagt, betet. Denn wer in dieser Aufgabe mitarbeitet, soll nicht aus Freundschaft zu einem Pastor oder aus Pflichtgefühl kommen, sondern er muss sich dafür von Gott berufen und begeistern lassen und mit Gottes Geist angefüllt werden. Und das Gebet ist eine Kraft, die stärker ist als jeder Appell. Darum beten wir doch für die, die einander die Botschaft Jesu weitergeben, die anderen von dieser Möglichkeit durch Jesus erzählen, in den Familien, Gemeinden, am Arbeitsplatz oder an anderen Orten. Und sei dafür offen, sich selbst von Gott dafür berufen zu lassen. Hast du Familienangehörige, Freunde, Verwandte, ein Telefon, ein PC? Vielleicht kannst du nicht gehen. Aber mein Lehrer sagte, wer nicht gehen kann, der kann beten. Und wir brauchen beides. Diejenigen, die bereit sind zu gehen und diejenigen, die für beten, für die beten, die gehen. Momentan waren ja zwei Schwestern unserer Gemeinde unterwegs, nämlich Iris und Senta, von der ich gehört habe, die kommt gleich noch. Und die haben 1350 Traktate hier in unserem Stadtkreis in die Briefkästen geworfen, um im Umkreis uns mal ein bisschen bekannter zu machen. Traktate, ich habe welche für die sie nicht kennt, hinten neben dem Opferkasten welche hingelegt. Nehmt euch das mit, schaut euch das an. Traktate, die auf die wichtigsten Dinge des Lebens hinweisen und informieren, über unsere Angebote, Bibelstunden, Spiele nachmittags oder auch die Möglichkeit zu einem Seelsorgegespräch. Ich lade uns als Gemeinde ein, diese Aktion täglich mit unseren Gebeten zu unterstützen, damit da Frucht draus erwächst. Denn so wird die sonntägliche Predigt für jeden von uns alltäglich. Amen. Herr Jesus, danke für das Wort heute Morgen. Es ist immer wieder ein Versuch, die Dinge darzustellen, den Unterschied zwischen Welt und Geist aufzuzeigen. Und wir sind jeden Tag neu dabei, uns zu entscheiden, was wollen wir. Herr, schenk du wirklich Gnade, dass wir deinen Weg gehen wollen und dass wir denen, mit denen wir sowieso immer zu tun haben, auch mal etwas näher bringen von der Liebe Gottes, die in unseren eigenen Herzen wohnt. Dazu möge uns der Herr segnen. Amen.